Doch, sehr schön. Wir sind froh. Geschwister Kupka haben in diesen Wochen, ich meine fast das Siegelbuch, so gut wie zu Ende übersetzt. Und auch darüber sind wir froh, dafür sind wir Gott dankbar, dass Menschen da sind, die es einfach auf dem Herzen haben, für Gott tätig zu sein. Und für solche Menschen wollen wir beten und Gott dafür danken. Allerdings, vielleicht was Negatives sollte man ja gar nicht sagen, aber irgendjemand, der noch gar nicht gelesen hat, wie sie übersetzen, hat schon, ehe sie zurückkommen, bekannt gegeben, dass die Übersetzungen ja nicht richtig sind. Ja, und das sind dann, ich möcht's nicht sagen, aber das sind dann unsere lieben Geschwister, die an die sieben Donner glauben. Ja, Bruder Kupka, so ist das. Und das sind Dinge, die begreife, wer will. Es gibt keinen Ungläubigen, der dafür Verständnis hätte. Keinen einzigen. Noch nichts gesehen, noch nichts gelesen, aber schon verkündigt, dass die Übersetzungen nicht richtig sind. Wenn das nicht Besessenheit ist und eine Sache Satans, um Unglauben und Zweifel zu streuen, dann weiß ich nicht. Steht in einem Psalm, die Feinde sind in das Heiligtum eingedrungen und haben, wie steht so, Schaden angerichtet und es verwüstet. Und so ist das auch. Der Geist Gottes, und ich nenne da Bruder Brenne mal in einem Zitat, er sagt, spricht Gutes voneinander. Spricht Gutes voneinander. Und das ist das Zeichen eines Gotteskindes, dass man einfach die positiven Dinge hervorhebt und darüber spricht, doch nicht negativ, um andere runterzureißen. Ich weiß nicht, wo es war. In jedem Fall habe ich ein Gespräch geführt, ein ganz kurzes Gespräch. Es war eine Schwester, die war total fertig, ich weiß auch nicht mehr genau, wer oder was. In jedem Fall, es waren keine 5 Minuten. Und die Schwester strahlte und sagte, Bruder Frank, wenn du wüsstest, was dieses kurze Gespräch in mir bewirkt hat, du würdest es nicht glauben. Ein positives Gespräch, ein stärkendes, ein aufbauendes, ein ermunterndes Gespräch, tut doch jedem Menschen gut, oder nicht? Und das brauchen wir alle. Wir müssen uns der negativen Dinge total entledigen, sie einfach ablegen, dass sie gar nicht mehr existieren, und müssen unsere Straße mit Gott gehen und uns auch da durch den Geist leiten lassen, damit andere gesegnet werden. In dem Wort, das uns gelesen wurde, haben wir manches gehört. Es ist ja ein sehr kurzer Brief, den Judas schreibt. Aber vieles wird hier zum Ausdruck gebracht, sehr vieles. In diesem einen Brief steht sehr, sehr viel geschrieben. In Vers 3 schon, Geliebte, da es mein Herzenswunsch ist, euch über unsere gemeinsame Rettung zu schreiben, fühle ich mich gedrungen, in meiner Zuschrift die Mahnung an euch zu richten, für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben worden ist. Was ist wohl wichtiger als das? Für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist. Wir glauben, dass es bis ans Ende so bleibt. Dieser Glaube ist nicht allen übergeben, sondern den in Christus Geheiligten, den Heiligen und Geliebten, den von Gott herausgerufenen, denen das Wort zur Offenbarung geworden ist. Es heißt ja hier, gleich im ersten Vers, ich, Judas, ein Knecht Jesu Christi und ein Bruder des Jakobus, sende euch meinen Gruß. Den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und für Jesus Christus bewahrt sind, Barmherzigkeit, Friede und Liebe mögen euch immer reichlicher zuteil werden. Welche Tiefe ist schon hier in diesen Worten? Sende meinen Gruß den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt. Ich habe einen Brief auf dem Schreibtisch liegen. Da möchte jemand wissen, wie Johannes 17 zu verstehen ist, als unser Heiland sagte, verkläre mich mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt gegründet war. Solch ein Vers ist so majestätisch, so herrlich, so aufschlussreich, wenn man ihn in dem rechten Zusammenhang sieht. Gott hat von Ewigkeit her den Ratschluss gefasst. Jesus war das Lamm Gottes, schon vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt, für uns zu sterben. Wir waren vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt, gerettet zu werden. Gott hat doch nicht angefangen zu planen, nachdem schon etwas lief, sondern der Plan Gottes war fertig. Vor dem Anfang. Vor dem Anfang. Und deshalb konnte unser Herr sagen, verkläre mich mit der Klarheit, die ich bei dir hatte. Dasselbe kannst du und ich sagen. Verkläre mich mit der Klarheit, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt gegründet war. Natürlich wird jemand fragen, ja, warst du damals schon da? In den Augen Gottes war ich schon da. Offenbar geworden bin ich noch nicht gewesen. So war es auch mit unserem Herrn. In den Augen oder im Plan Gottes war ja alles beschlossen. Gott wusste, dass der Mensch, den er schaffen würde, fallen würde. Er wusste, als er Luzifer formte und die Edelsteine in seine Gewandung hineintat, dass er die ganze Welt stürzen würde. Gott ist Gott, Gott ist Allwissen. Gib keinen, der mir sagen kann, dass Gott da großartig überrascht gewesen ist. Keineswegs. Gott wusste alle Dinge. Dann hören wir Bruder Branham sagen, dass Gott in sich Eigenschaften hatte, die offenbar werden mussten. In ihm war es drin, Retter zu sein, Vater zu sein. Irgendwas alles war in Gott. Das alles musste zur Entfaltung kommen und kommt auch zur Entfaltung. Und so bewegt sich alles in rechtem Rhythmus und in rechter Reihenfolge, dem ewigen Plan und Willen Gottes entsprechend. Sicher, wir können heute, ich hätte fast gesagt, klug reden, aber wir können dankbar sein. Denn wir lesen in Epheser 1, Vers 3, er hat uns ja schon vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt, heilig und gottselig in dieser Welt zu leben. Alles vor Grundlegung der Welt. Offenbarung 13, Vers 8. Alle werden den Antichristen anbeten, alle, deren Namen nicht seit Grundlegung der Welt im Buche des Lammes geschrieben stehen. Gott schreibt nicht erst heute. Gott hat geschrieben, ehe was da war. Und auch das ist majestätisch. Zu wissen, dass wir in diesen ewigen Heilsplan Gottes mit einbegriffen, mit eingeschlossen sind. Welch eine Glaubensgewissheit muss da unsere Herzen durchdringen. Nicht, dass jemand meine, Gott hat mich heute angenommen und morgen lässt er mich wieder gehen. Das ist nicht unser Gott. Unser Gott hat uns mit ewiger Liebe geliebt. Er hat uns ewiges Leben gegeben. Aus Gnaden. Und ewiges Leben bedeutet ewiges Leben. Nämlich Leben in Ewigkeit. Ja, und wenn wir es haben, dann haben wir es für immer. kann ich irgendeinen Sohn oder eine Tochter leugnen, die ich gezeugt habe? Wenn sie hier eigene Wege gehen, kann ich sie leugnen doch nicht. Sie sind doch da. Ich kann doch Dinge, die da sind, nicht leugnen. Alle, die aus Gott geboren sind, auch wenn sie noch eigene Wege gehen, Gott wird sie führen, Gott kann sie nicht leugnen. Sie waren in seinen Lenden, sie sind aus ihm hervorgegangen. Und deshalb wird er alle zu sich ziehen, die ihm angehören, und wird sie nicht verlieren. Auf dass die Schrift erfüllt würde, ist nur der verlorene Sohn. Wer war's? Judas natürlich. Der ist verloren gegangen. Aber kein anderer, niemand wird sie aus seiner Hand reißen. Wir müssen einmal anfangen, biblisch zu glauben und dem Herrn völlig und ganz zu vertrauen. Nicht mehr auf uns zu schauen, sondern wirklich auf den Herrn, der am Kreuz auf Golgatha alles vollbracht hat. Hier steht's, von dem Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal übertragen, übergeben, anbefohlen wurde. Sie haben ihn. Er ist ihnen geschenkt worden. Der Glaube, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben worden ist. Im nächsten Vers kommt er gleich auf eine Entwicklung, die sich zu allen Zeiten wiederholt hat. Es haben sich nämlich gewisse Leute nebenbei eingeschlichen. Das ist der Unterschied. Die einen werden hineingeboren und die anderen schleichen sich ein. Dann sind sie im gleichen Raum und irgendwann geht es dann nicht mehr in die gleiche Richtung, die schon längst für folgendes Verdammungsurteil aufgeschrieben sind. Gottlose Leute, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Ah, da wird jemand sagen, das sind aber dann sicherlich keine gläubigen Menschen mehr, wenn man das Wort Gottlose hier so liest. Soll ich euch vorlesen? Irgendwo steht, ich bin darauf nicht vorbereitet, aber der Prophet Jeremia, der sagt, unter meinem Volke sind Gottlose, die liegen wie Vogelsteller auf der Lauer. Und ja, hundertprozentig. Und wenn sie etwas finden, dann bist du dran. Wenn sie, die warten nur, bis irgendetwas kommt. Und dann wehe dir. Das sind diese Gottlosen, von denen wir eben geredet haben. Sie warten nur auf den Augenblick, wo sie jemanden fangen können. Dann ist's aus. Sie warten nicht darauf, um Leute freizulassen. Oder Trost zu bringen. Ich hab's. Jeremia, Kapitel 5, Vers 26. Denn unter meinem Volke gibt es Gottlose, die auf der Lauer liegen, wie Vogelfänger sich ducken. Sie stellen Fallen auf und treiben Menschenfang. Jawohl. Geübte Leute. Du denkst an nichts, du ahnst nichts und plötzlich bist in der Falle. Und wer hat die Falle gestellt? Hier steht's, unter meinem Volke gibt es Gottlose, die auf der Lauer liegen, wie Vogelfänger sich ducken. Natürlich, die wollen ja nicht gesehen werden wie eine Vogelscheuche, sondern sie ducken sich. Aber sie stellen die Falle und dann ducken sie sich und warten, bis das Ding zugeht. Und dann ist das Geschrei groß bei den Gefangenen und bei den Vogelstellern die Freude. Dann kommt eine große Freude auf bei diesen Leuten. Und welche Freude? Freude am Herrn? Überhaupt nicht. Eine ganz große Schadenfreude kommt da auf. Und das soll sich jeder sagen lassen. Wer schadenfroh ist, der wandelt nicht in den Wegen Gottes. Wer nicht Mitleid und Mitgefühl hat und bereit ist zu helfen bis zum Einsatz des Lebens, Was sagt Gottes Wort? Wenn wir Gott lieben, wie er uns geliebt hat, dann sind wir verpflichtet, füreinander das Leben hinzugeben. Nicht fallen zu stellen, damit andere reintappen und wir dann froh sind darüber, sondern Leid tragen, großes Leid darüber tragen. Nicht? Wenn hier also geschrieben steht, dass es gottlose Leute sind und so weiter und die unter dem Volke Gottes sind und hineingekommen sind, dann hat hier der Prophet Jeremia schon ganz deutlich gesagt, denn unter meinem Volke gibt es Gottlose, die auf der Lauer liegen. Ich hoffe nicht, dass einer von uns dazu gehört. Stellt keinem eine Falle, weder mit Worten noch in irgendeiner anderen Weise. Seid froh, wenn ihr mit Gott wandeln könnt und wenn ihr euch segnet, ohne dass größere Probleme auftauchen. Aber immer wieder höre ich's. Ich habe es vor Jahren gesagt, wenn Leute meinten, sie schweben über den Wolken und ihnen wird nichts begegnen oder sie wird nichts treffen. Was habe ich im Laufe der Jahre schon alles gehört? Und die Leute haben, nicht, das ist keine Schadenfreude, aber die Leute haben feststellen müssen, dass die Zeit für jeden kommt, gewisse Prüfungen durchzumachen. Und wohl dem, der da gewappnet ist und auch damit rechnen. Kommen wir zu diesem Wort hier zurück. Dann schreibt Judah hier, das S lasse ich einfach aus, weil es mich an den Judas Ischariot sehr erinnert. Und ein Apostel des Herrn, der hat keinen Vergleich verdient mit einem Judas Ischariot. Aber hier steht dann weiter in Vers 5, ich will euch aber daran erinnern, die betreffenden Tatsachen sind euch allerdings sämtlich schon bekannt, dass der Herr zwar das Volk Israel aus dem Lande Ägypten gerettet, beim zweiten Mal aber die, welche nicht glaubten, vernichtet hat. Es waren zwei Dinge. Das Herauskommen aus Ägypten war das eine. Und dann kam die Prüfungszeit in der Wüste. Und dann sind diejenigen, die nicht glaubten, umgekommen. Weil sie nicht glaubten, was Gott gesagt hat. Wir sehen sogar bei den Kundschaftern, 12 gingen und 10 brachten einen ungünstigen Bericht zurück. Sie schauten auf das Sichtbare und nicht auf den Unsichtbaren und haben das Volk sehr, sehr betrübt gemacht. Josua und Kaleb, die hatten einen anderen Geist. Die hatten einen anderen Blick. Sie sahen die gleichen Dinge, aber sie schauten darüber hinweg, weil sie Vertrauen zu Gott hatten, weil sie Gott glaubten. Wir mögen die gleichen Dinge sehen. Sie sind ja vor Augen. Aber wenn wir glauben, schauen wir über sie hinweg. Und dann sehen wir sie nicht, sondern schauen im Glauben schon das, was Gott verheißen hat. Und dann werden wir sie anbinden, sind all die Dinge aufgeführt hier, dass Gott auch Engel nicht verschont hat, ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Wohnstätte verlassen hatten und für den großen Gerichtstag mit ewigen Fesseln in der Finsternis drunten verwahrt sind. Hier in Klammern 2. Petrus 2, 4 bis 9. Und dann wie Sodom und Gomorra nebst den umliegenden Städten, die in gleicher Weise wie dies in Unzucht gelebt und andersartigem Fleisch nachgestellt haben, stehen sie als warnendes Beispiel da, indem sie die Strafe ewigen Feuers erleiden. Und dann geht's immer weiter hier mit dieser Beschreibung. Und dann kommt dieser Apostel bis auf Kain in Vers 11 steht, wehe ihnen, sie sind auf dem Wege Kains gegangen, haben sich aus Gewinnsucht in die Verirrung Biljams verstricken lassen und sich durch ihre Auflehnung wie einst Korah ins Verderben gestürzt. Dies sind die Leute, die bei euren Liebesmahlen als Schmutzflicken ohne Scheu mitschmausen und es sich dabei wohl sein lassen. Es ist interessant. Schöne Kategorie von Menschen. Und wenn dann ein Liebesmahl ist oder irgendwas Besonderes, dann sitzen sie am Tisch und fahren ein nach jeder Regel der Kunst. Aber in ihrem Herzen ist etwas ganz anderes. Als Menschen schauen wir nur bis vor die Stirn und nicht weiter. Aber Gott sieht das Herz an. Es braucht nur jemand in Verbindung mit dem Reiche Gottes tatsächlich an seinen eigenen Vorteil zu denken. Er braucht nur zu denken, wie viel kann ich da rausholen. Wenn ein Mann Gottes nicht den Gedanken hat, wie viel kann ich hineintun, sondern den Gedanken, wie viel kann ich herausholen, das ist kein Mann Gottes. Das ist ein Biljam, wie er im Buche steht, der nach Wahrsage, Lohn, Verlangen getragen hat. Der kann ewig und immer sagen, hier spricht der, dessen Auge geöffnet ist. Vielleicht, aber das Herz, das ist zu bis oben hin. Wenn es geöffnet ist, dann gewiss für andere Dinge. Nein, es gibt gewisse Merkmale bei Gläubigen, sei es bei denen, die das Wort verkündigen oder bei denen, die es hören. Es gibt Merkmale, die uns als das eine oder als das andere ausweisen. Und hier sehen wir, in Gewinnsucht geübt und so weiter und so weiter, und sind bei euren Liebesmahlen, sind also dann, wenn's losgeht, tatsächlich unter den Gläubigen. Ich habe in diesen Tagen oder irgendwann, sage ich lieber etwas erlebt, aber ich ganz kurz zurück, warum soll ich das anders darstellen, als es war oder ist. In jedem Fall hat irgendein Bruder, ich habe einen Besuch gemacht, da war ein Bruder, den ich kannte, krank. Und dadurch, dass ich nicht mehr so schnell hinkommen konnte, wie ich gerufen wurde, kam ich natürlich zu spät. Und ich fuhr in das Haus und wollte fragen, in welchem Krankenhaus der Bruder liegt. Und dann sagt seine Frau, mein Mann liegt auf dem Friedhof. Ich wollte einen Krankenbesuch machen und siehe da, der Kranke war gestorben. Und ich hatte einen Bruder mit mir, das war mein Chauffeur, und der fing einfach an zu lachen. Der sagte, Bruder Frank, wie kommt das eigentlich? Hättest du das nicht wissen müssen, dass der Bruder nicht mehr lebt? Ich sage, hör mal, ich habe das Datum des Briefes erst jetzt hier unterwegs gelesen, aber Gott wird seinen Weg haben, mach dir deswegen keine Sorgen. Aber für mich war das im ersten Moment auch ein bisschen peinlich, dass ich einen Krankenbesuch machen will und der Kranke ist bereits tot, also kann ich ihn nicht mehr besuchen. Aber jetzt war Folgendes. Jetzt haben wir eine herrliche Zeit gehabt, es kam der Neffe und wir haben also ein Gespräch gehabt. Und ehe ich das Haus verließ oder die Wohnung, habe ich für diesen Mann, für einen jungen Mann gebetet, der sein Leben dem Herrn geweiht hat. Und da habe ich natürlich gewusst, dass ich trotzdem richtig lag mit meinem Hinfahren. Ihr wisst, ich bin ein Mensch, wenn ich gerufen werde, dann gehe ich bei Tag und bei Nacht. Das ist mir kein Weg zu weit, aber immer kann ich nicht zur rechten Zeit da sein. Aber jetzt kommt der Punkt. Ich lächle fast, obwohl es nicht zum Lachen ist. Und plötzlich fragt diese liebe, zurückgebliebene alte Schwester, Bruder Frank, hast du denn das Geld bekommen? Ich fragte, was für ein Geld? Ja, mein Mann hat 3 Zentner Kupfer bereitgestellt, sehr mühevoll bereitgestellt, und hat dem Bruder so und so gesagt, und er kam auch und hat das abgeholt, und das sollte dir gegeben werden, und du wüsstest schon, wohin das geleitet werden soll in der Mission. Ja, sagte Schwester also, bis heute habe ich nichts bekommen. Da hat diese teure Schwester sich tatsächlich da am Stuhl festgehalten und gedacht, na ja, was ist das wohl, nicht? Aber jetzt hatte ich eben diesen Bruder mit. Und er kannte eben diesen anderen Bruder. Jetzt kam das Feuer aus dem Dach. Er fragte natürlich dann diesen Bruder oder ließ ihn fragen. Und ich kann euch sagen, das war eine peinliche Situation, sehr peinlich. Er hat das, und ich möchte das jetzt hier nicht aussprechen, aber eben doch der Richtung gegeben, zu der er jetzt geht. Obwohl ihm ganz klar gesagt wurde, wem er es geben soll und wofür es verwendet werden soll. Und er hat sicherlich nie damit gerechnet, dass das einmal auch ans Tageslicht kommen würde. Und nun ist das eben ans Tageslicht gekommen. Mir war es peinlich, denn ich wünsche solche Sachen nicht. Aber man sieht tatsächlich, dass Menschen so mit dem Entrückungsglauben erfüllt sind, dass sie der natürlichsten Dinge und der Wahrhaftigkeit, die man für die Erde noch braucht, schon entrückt wurden und nicht mehr wissen, was sich gehört auf Erden, aber haben den Entrückungsglauben. Meine Güte, ich möchte ernst werden und Folgendes sagen. Ich hoffe, dass Gott der Herr in seiner großen Gnade vor der Wiederkunft Jesu Christi noch einmal eine gründliche Hausreinigung unter den Seinen vornimmt und auch eine Herzensreinigung in uns allen und auch den Selbstbetrug, diese Scheinheiligkeit und alles, was dazugehört, allen abnimmt, denen er Heiligkeit zugedacht hat. Einen Schein braucht niemand. Wir brauchen nur die Sache selber. Heiligkeit, Scheinheiligkeit, das braucht keiner. Nein, das ist meine aufrichtige Erwartung, dass Gott uns nicht in diesem Zustand lässt. Ich habe sowieso den Eindruck, dass eine Zeit kommen muss, in der wirklich alles aufgeräumt wird, auch untereinander. Ihr wisst, es ist jetzt ein Zustand, man möchte mit gewissen Leuten sprechen, aber ich sage euch, sie sprechen nicht mit euch. Sie sprechen nicht mit euch. Das ist ausgeschlossen. Das hätte man ja auch nicht für möglich gehalten, dass es Menschen gibt, die würden nicht sprechen. Und wenn sie sprechen würden, dann wäre es so laut, nämlich eine Überschüttung von sonst etwas, aber kein Gespräch, dass man es über die Straße im anderen Block hören würde. Und solche Gespräche, die nützen gar nichts. Man muss wissen, dass alles eine Gnade Gottes ist. Und zwar bei jedem Menschen, der selig wird. Der wird selig aus Gnaden und nicht aus Verdienst. Man muss auch wissen, dass geschrieben steht, vergebt einander, wie Gott euch vergeben hat in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wenn das der Fall ist, ist gar kein Gespräch mehr notwendig. Wann und wo werden Gespräche geführt? Aus Rechthaberei, um Dinge vorzutragen, den eigenen Standpunkt vorzutragen. der ist bereits bekannt. Den können wir noch 100 Jahre lang vortragen. Nein, das ist nicht mehr nötig. Gott muss zu seinem Recht mit uns und in uns allen kommen. Wir werden uns alle unter die gewaltige Hand Gottes zu beugen haben. Da braucht nicht einer den anderen zu beugen, sondern jeder wird sich selber beugen. Da wird nicht einer. Was war's? Irgendjemand hat doch da dieses katholische Sündenbekenntnis angeprangert und gefragt, wem der denn bekennt, dem da so viel bekannt wird, wem der denn seine Sachen bekennt, mit wem der das ausmacht. Nein, wir werden niemanden mehr irgendwo hinführen. Wenn, dann zu Christus. Und dann in die Gegenwart Gottes, damit alles im Glauben mit Gott ausgemacht wird. Selbst ein Bekenntnis, das im Unglauben geschieht, kann zum Selbstmord und zum geistlichen Mord führen. Alles, was uns irgendwie den Segen Gottes bringen soll, muss im Glauben getan werden. Und im Glauben kann es nur dann getan werden, wenn es gemäß dem Worte Gottes getan wird. Alle Dinge, die nicht gemäß dem Worte getan werden, sind sowieso menschlich und sind vielleicht sogar noch etwas darunter und sind schädlich für die Einzelnen und für die ganze Sache Gottes. Hier wird dann die Beschreibung gemacht, sie sind regenlose Wolken, von Winden vorübergetrieben, spätherbstliche kahle, fruchtlose, zweimal abgestorbene, entwurzelte Bäume, wilde Meereswogen, die ihre eigene Schändlichkeiten ausschäumen, Irrsterne, denen die dunkelste Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Nun auch diesen Leuten gilt die Weissagung, die Henoch, der 7. Nachkomme Adams, ausgesprochen hat, mit den Worten: Siehe, gekommen ist der Herr inmitten seiner heiligen Zehntausende, um Gericht über alle zu halten und um alle Gottlosen zu bestrafen, wegen aller ihrer gottlosen Taten, mit denen sie gefrevelt haben, und wegen aller frechen Reden, die sie als gottlose Sünder gegen ihn geführt haben. Dies sind die missvergnügten Leute, die über ihr Geschick stets murren, obwohl sie nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Leute, deren Mund hochfahrende Riten führt, während sie das da, wo es ihren eigenen Vorteil gilt, hochstehenden Personen huldigen und so weiter. Alles aufs Deutlichste, aufs Klarste beschrieben. Aber dann kommt das, was uns vorgelesen wurde. Ihr aber, Geliebte, bleibt der Worte eingedenk, welche die Apostel unseres Herrn Jesus Christus vormals geredet haben. Dann wird die Endzeit beschrieben. Leute, welche Spaltungen hervorrufen, seelische Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben und so weiter und so weiter. Ein Mensch, der den Geist Gottes hat, wird nicht spalten. Er wird nicht trennen. Im Gegenteil. Er wird das Trennende aufräumen und wird sagen, wir sind Brüder. Wir gehören zusammen. Wer den Heiligen Geist hat, der wird wissen, dass der Heilige Geist dazu dient, um uns alle zu einem Leibe zu taufen. So steht's geschrieben. Durch einen Geist sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Wird der eine Geist, der Heilige Geist, der mich in den Leib Christi hineingetauft hat, mich dazu bewegen, diesen Leib zu teilen? Das glaubt doch kein Mensch. Dann wäre das Reich Gottes ja in sich selber zerstritten und zerspalten. Wie könnte es da bestehen? Nein, nie und nimmer. Der Geist Gottes ist der Heilige Geist, und wer ihn empfangen hat, der ist durch den Geist zu einem Leibe getauft worden. Wer will dann den Leib zerteilen? Etwa der Geist Gottes? Ganz gewiss nicht. Nein, nein, Es gibt kein Gotteskind, das den Heiligen Geist empfangen hat, vom Geiste Gottes geleitet wird und dem Herrn folgt und dient, das darauf abzielen würde, der Gemeinde Schaden zuzufügen, Trennungen zu verursachen oder überhaupt Unstimmigkeit zu bringen. Da hat Bruder Brenim die Predigt gehalten über die Saat der Widerspenstigkeit, die Unstimmigkeiten und so weiter und so weiter. Vergessen wir das alles. Und sollte einem Gläubigen irgendwas unterlaufen, dann bringt es dem Herrn und sagt, treuer Heiland, ich wollte es bestimmt nicht, sei mir gnädig. Es gibt keinen Gläubigen, der mit Absicht etwas tun würde oder mit Berechnung, um Schaden zuzufügen. Denn dann träfe Hebräer 6 in der Tat zu. Wer absichtlich, also mit Absicht, vorsätzlich sündigt, der versündigt sich so, dass er die Linie überschreitet und nicht mehr zurück kann. Und deshalb ist Vorsicht geboten, dass wir mit unserem Gott wandeln und sein Wort beherzigen und uns durch seinen Geist leiten lassen. Dann können wir uns auch auferbauen auf dem allerheiligsten Glaubensgrunde und im Heiligen Geiste beten und bewahrt sein durch die Liebe Gottes, voll zuversichtlichen Wartens auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Ihr werdet feststellen, am Ende der Tage, dass auch die Bergpredigt hundertprozentig gestimmt hat. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Versucht einmal, die Barmherzigkeit auszuschalten für andere und versucht sie dann bei Gott zu bekommen. Das habt ihr euch gedacht. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Es gibt gewisse Spielregeln mit Gott. Da kann nicht jeder machen, was er will und das Gewissen so betäuben, dass es gar nicht mehr schlägt. Nein, Gott gebe uns eine Zeit, wirklich eine Zeit der Selbstprüfung, eine Zeit der inneren Einkehr, eine Zeit, in der wir feststellen, wo es mit uns nicht so ist, wie es sein sollte, dann werden wir mit Sicherheit die Fehler bei keinem anderen suchen oder finden, sondern höchstens ein jeder bei sich selbst. Möge Gott mir und uns allen entgegenkommen, möge er uns helfen und möge er uns alles segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herzen danken wir dir gemeinsam für dein Wort, o Herr. In deinem Worte erkennen wir uns. Wir sehen darin, wie es um uns bestellt ist, o Herr. Du wollest Gnade schenken, dass wir uns so erkennen, wie wir sind. Und dich erkennen, wie du bist. Und dass du uns verwandeln könntest in dein Bild hinein. Treuer Herr, wir bitten für alle, die dein Eigentum geworden sind und es noch werden sollen. Treuer Gott, wir bitten weiter, dass du unter deinem Volke jedem anderen Geist das Handwerk legst und deinem Volk Unterscheidung schenkst, zu merken, wer da wirksam ist und was dadurch verfolgt wird, welche Zielsetzung damit verbunden ist, geliebter Herr. Nimm du dich deines Volkes an, in einer sichtbaren Weise, o Herr. Wir rühmen die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Wir bitten für alle, die ein wenig zu weit gegangen sind, o Herr, ihren Mund haben gehen lassen, wie es ihnen beliebte, o Herr, jung und alt darunter. treuer Gott, du wolltest Gnade schenken zur Umkehr. Wir haben Vergebung empfangen und vergeben allen, wie du uns vergeben hast. Ohne Frage, das können wir allen sagen und schriftlich geben von Herzen, haben wir das schon getan. Wir bitten, dass du unter deinem Volke zu deinem Recht kommst, o Herr. Dass alle, die bei der ersten Auferstehung und Entrückung teilhaben sollen, dass sie zurechtfinden, zurechtgebracht werden, o Herr, und ihren Weg mit Gott gehen, treuer Meister. Du wollest uns segnen und mit uns dein gesamtanbetendes Volk. Treuer Gott, auch diese besonderen Fürbitten, diese Gebetsanliegen aus der GSSR, von hier, von da und von dort, o Herr, du wollest deinen Arm ausstrecken, du wollest heilen, gesund machen, Wunder und Zeichen bewirken, o Herr, und dein Wort bestätigen an denen, die es glauben. Auch die Wochenendversammlungen legen wir dir hin, o Herr. Schenk eine wohltuende Atmosphäre. Nimm doch jede Torheit von uns. Nimm doch alles, o Herr. Und schenk uns aufmerksame Herzen, dass wir feststellen, auf welch eine Weise der Feind uns hindern möchte, lahmlegen möchte, mutlos machen möchte, verwirren möchte. Treuer Herr, dass wir es erkennen und uns gar nicht darauf einlassen, sondern vorwärts gehen mit dir. Herr, wir bitten um Sieg und um Segen, um einen Durchbruch. Wir wollen Pfingsten nicht feiern, wir wollen Pfingsten erleben. Treuer Herr, du bist, der mit Geist und Feuer tauft, gelobt und gepriesen sei dein wunderbarer und heiliger Name. Halleluja, 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 preis sei dem lebendigen Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Erhebe dich, Herr, nimm deine Macht an dich, damit die Feinde zerstieben, und richte dein Heiligtum wieder her und dein Volk auf und segne uns, wie du es verheißen hast. In Jesu Namen. Amen.